Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Die MLS ist zurück. Und damit herzlich willkommen zum MLS-Podcast, der endlich wieder Gründe hat, um zu reden. Heute mit dabei ist Daniel.
Hi.
Und mit dabei ist Anne. Ihr merkt schon, Vincent ist nicht dabei, der hat heute leider ein paar nicht so schöne Sachen zu erledigen. Aber ja, es gibt ein paar Sachen, über die wir unbedingt reden sollen, weil irgendwie da wird wieder Fußball gespielt, oder Daniel? Ich habe da was gehört.
Ja, tatsächlich gibt es irgendwo in den USA, in der Nähe von Disney World, ein hübsches Turnier von 24 Fußballteams.
Und?
Zwinker, zwinker. Nein, also in der zweiten Juli-Woche soll das Turnier starten. Es sind insgesamt 6 Gruppen, 4 Teams, beziehungsweise 2x5 Teams, wenn ich mich jetzt nicht irre. Man ist halt leider raus. So ist die Sache halt so nach 3-4 Jahren ohne MLS.
Ja, es sind so viele Teams mittlerweile. Aber auf jeden Fall, es gibt von Gruppe A bis F, glaube ich, haben wir ein buntes Durcheinander dabei. Es wird nochmal geteilt in Eastern und Western Conference. Und alle spielen im Disney World Resort in Florida. Und nein, damit ist jetzt nicht per se dieser Freizeitpark gemeint, sondern tatsächlich hat Disney dort einen riesigen Sportkomplex, wo unter anderem die MLS, aber auch die NBA höchstwahrscheinlich Spiele abhalten wird. Was irgendwie eine ganz interessante Mischung ist.
Ja, tatsächlich, Entschuldigung, kann es interessant werden, wie sich gerade auch unter diesen heißen Bedingungen, die ja in Florida momentan herrschen, spielen lässt. Ich meine, wenn ich gerade an Minnesota denke, die werden es nicht leicht haben.
Ja, die werden, auch die ganzen kanadischen Teams, ich glaube, die werden damit kaum zurechtkommen. Man wird in den Filmaufnahmen dann die ganze Zeit, also in der TV-Übertragung, wird man wahrscheinlich an der Seite die ganze Zeit Ventilatoren sehen, damit die Spieler irgendwie halbwegs zurechtkommen. Und alle 5 Minuten eine Dehydration-Break. Aber, was ich noch sagen wollte, der New York City FC wird sich in diesem Komplex wie zu Hause fühlen, weil es gibt dort nicht nur Fußballplätze und nicht nur Hockeyplätze, sondern es gibt dort auch Baseballplätze. Also als würde man zu Hause im Stadion spielen.
Wir reden hier gerade von dem einzigen Team in der MLS, welches kein eigenes Stadion hat. Und du willst mir hier was von Baseball erzählen. Aber einziger Vorteil, wir haben alle über New York City FC gelacht, dass sie nie einen Heimvorteil haben. Ja, jetzt hast du aber kein Team. Ich meine, New York City FC-Fans, jetzt wissen 23 andere Fanlager, wie ihr euch fühlt.
Naja, doch, Orlando ist ja quasi, für die ist das ja quasi ein Heimspiel. Auch wenn...
Ja, es ist trotzdem ein Geisterspiel und ich meine, dann wär's auch für New York City FC ein Heimspiel, weil die in New York spielen.
Für die Red Bulls ist es wie ein normales Spiel. Ich darf so gemein sein.
Für Portland auch. Keine Stimmung.
So, genau. Also die Eastern Conference hat 3 Gruppen. Eine Gruppe hat 6 Teams in sich und 2 haben 4 Teams. Dazu auch der Hinweis, Nashville wandert für diese Zeit von der Western Conference in die Eastern Conference. Warum? Keine Ahnung, ergibt keinen Sinn. Man hätte sie auch genauso in der Western Conference lassen können. Aber ja, die Western Conference hat dagegen 3 Gruppen und alle haben 4 Teams. So.
Damit lasse ich arbeiten.
Ja, genau. Die Gruppen von A bis F logischerweise starten dann ab dem 6. Juli. Und alle werden, oh, jetzt lass mich raten, ich glaube, es war 4 Spiele haben? Oder 5? Nee. Mindestens 3 müssen es ja sein. Nee, es muss mehr sein.
3 beziehungsweise 4.
Ja. Also alle Teams dürfen mal ran. Danach geht es dann in die Knockout-Phase. Also es wird so eine Art kleine Playoffs geben. Und dann am Ende ein Finale. Und der Sieger des Finales bekommt einen Champions-Platz. Ansonsten, die Punkte aus dem Turnier werden mitgenommen in die Saison. Die wird mich danach weitergeführt werden. Kleine Erinnerung, wir haben ja bisher erst 2 Spieltage hinter uns. Von daher, ja, könnten die Punkte schon durchaus ganz sinnvoll sein an sich. Daniel, was ist denn so dein erster Eindruck von dieser Turnieridee?
Ich finde es tatsächlich interessant, dass man sowas, ich sag jetzt mal, nutzt in erster Linie als Vorbereitung, aber in zweiter Linie auch, um die MLS weiterzuführen, dass es wenigstens mal ein bisschen Fußball gibt. Alle anderen Ligen sind ja schon wieder, oder fast alle anderen Ligen sind ja wieder gestartet. Die Bundesliga zum Beispiel schließt jetzt dieses Wochenende ab nach 9 Testspielen. Zeit. Ja. Ich weiß nicht, wie sich Gewinn anfühlt. Ist Januar her. Bitte helft mir. Ich bin rauchig. Nein. Spaß beiseite. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Gerade weil sich die MLS mit diesem Konzept um einiges mehr überlegt hat als andere Ligen. Zugleich finde ich die Entscheidung auch mutig, weil wir ja diverse Corona-Fälle in der MLS haben. Ich meine, in Colorado gibt es einen.
Ja.
Und was, Toronto oder so, ich weiß es nicht. Wo noch ein weiterer war, oder war es sogar Orlando? Kann ich jetzt gerade nicht sagen.
Zu Orlando habe ich gleich noch eine Geschichte, die wird aber ein bisschen später erst stattfinden. Sie hat was mit einer Bar zu tun.
Kann nur witzig werden. Und von daher wird sich halt zeigen, weil wenn sich da halt einer infiziert, dann kann es eher zu einer Kettenreaktion kommen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, die Sportanlage ist zwar groß, bietet auch hoffentlich mehrere Plätze, ansonsten mit der Rasenleitung. Aber ja, Stichwort Rasen. Es sind 54 Spiele in gut 2 Wochen. Oder lass es 3 Wochen sein. Der arme Rasen, also ich glaube, da kann man komplett alles sanieren dann danach. Nicht nur, weil wir eine Pandemie haben. Oder?
Ja, definitiv. Also gerade bei der Fülle an Spielen, die jetzt dort stehen oder stattfinden. An sich finde ich auch, ist das eine interessante Idee. Das Risiko der Infektion kann theoretisch relativ gering gehalten werden. Punkt ist aber natürlich, eigentlich müssten alle Teams mindestens 14, vielleicht sogar eher 16 Tage komplett in Quarantäne gehen und nur untereinander Training machen. Da eigentlich auch nochmal separat voneinander, damit sie nicht das komplette Team anstecken, weil wenn jetzt ein Infizierter dabei ist, hast du ein Riesenproblem. Wenn das aber klappt, also wenn alle Teams erfolgreich aus der Quarantänephase kommen und dann ins Turnier gehen und sich niemand durch Kontakte nach außerhalb ansteckt, dann kann das durchaus eine ganz interessante Idee sein. Problem ist aber immer noch so ein bisschen, das haben sie mehr oder weniger schon gelöst, dass man genug Tests hat. Das ist ja in den USA irgendwie schwer zu bekommen. Aber gut, wer einen Präsidenten hat, dessen Vorschlag es ist, einfach weniger zu testen, dann würde auch die Rate der Infizierten weniger schnell ansteigen. Da ist es auch kein Wunder, dass es schwer ist, an Tests zu kommen.
Ja, da gibt's so eine witzige Story. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich hab's nur so ein bisschen gelesen, als ich durch Twitter durchgescrollt habe. Da hat einer eine Krankenhausrechnung in der Höhe von 1 Million oder so bekommen, weil er mehrere Tage oder so behandelt wurde. Ja, ist nur die Frage, wie man das sieht. Aber zurück zum Fußball. Stichwort Gruppeneinteilung. Ich sehe Gruppe 1 zum Beispiel. Da sind sogar 6 Teams.
Ja, genau.
Nicht 5, wie ich eins gesagt habe. Also korrigiere ich mal an der Stelle meine Aussage. Gruppe A bestehend aus Orlando, Inter Miami, Nashville, Chicago, New York City FC, Philadelphia. Wenn mir jemand die 6 Teams nennen würde, würde ich sagen, die spielen um den ersten Draftpick. Nein, klingt hart. Aber Orlando, Chicago, New York City FC vielleicht noch und Nashville. Für die gibt es da nichts zu holen. Wenn, da macht tatsächlich Philadelphia das Rennen in dieser Gruppe, würde ich
ja
sagen. Oder wie stehst du zu dem Thema?
Genau so. Also, das ist eigentlich, ich weiß nicht. Ich finde ehrlich gesagt die Gruppenaufteilung teilweise auch viel zu simpel. Ja, nicht so richtig clever irgendwie. Nicht, also, weiß ich nicht, was soll denn der Quatsch, dass du allein für die Eastern Conference hast du 2 Gruppen mit jeweils 4 Teams drin und eine Gruppe mit 6 Teams. Dann hättest du 2 Gruppen mit 5er Teams machen können, was viel logischer gewesen wäre. Nee, du hast eine Mordsgruppe mit Orlando, die zurzeit nichts hingekriegt haben. Du hast noch Inter Miami dabei, die vielleicht irgendwie noch was können. Ansonsten New York City FC, ja, vielleicht. Und die Union. Der Rest, schwieriger. Ich finde die Verteilung so ein bisschen merkwürdig auch. Aber ja, das war eine Auslosung.
Dann Gruppe B, da wird es schon wesentlich interessanter. Wenn man Platz 2 bis 4 betrachtet, nämlich ganz vorne mit dabei der Champ, der Titelverteidiger, die Sounders, zusammen mit Dallas, Vancouver und San Jose. Ich habe ja als Florian Jungwirt so das Duell mit dem Champ so angeteasert, in Anführungszeichen. Ja, er hat auf Instagram auf jeden Fall angeteasert, etwas, und da habe ich irgendwie drunter kommentiert, ja, da gibt es irgendwie nichts zu holen oder so, und er hat, ich weiß nicht mehr, was er geantwortet hat, auf alle Fälle hat er mir geantwortet, ja.
Ja, jetzt wäre aber interessant zu wissen, was er geantwortet hat.
So ein kleiner Sidekick.
Aber seien wir realistisch, wer wird in Gruppe B wahrscheinlich noch eher in die Playoffs kommen. Also da ist ja vielleicht sogar Gruppe A noch interessanter, weil es sich da vielleicht noch zwischen Inter Miami, New York City FC und Philadelphia so ein bisschen entscheiden könnte. Vielleicht rappelt sich ja doch auch noch Chicago mit auf, wer weiß. Aber in Gruppe B, also so wie es aufgelistet ist, hast du quasi auch schon fast die Reihenfolge. Meiner Meinung nach zumindest Sounders, Dallas, Wildcaps, Earthquakes.
Welche Gruppe ich hingegen sehr spannend finde, ist tatsächlich Gruppe C. Weil das sind so Teams, da kann jeder jeden schlagen. Wir haben Montreal, Toronto, DC und New England. Das sind wirklich 4 Teams, da kann jeder jeden schlagen. 3 von 4 Teams waren vergangenes Jahr in den Playoffs. Da wird sich zeigen, wer am Ende die Nase vorn hat.
Ja, das ist...
Und Montreal muss sich auch nicht verstecken. Die können auch locker jeden schlagen, wenn sie wollen.
Mit Henri als Trainer auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, auch so eine der Gruppen, wo man am schwierigsten voraussagen kann, wer da weit oben steht. Einfach weil da haben wirklich alle die gleichen Chancen. Wie stark letztendlich dann die Gruppe sein wird, wird sich zeigen. Aber weiß ich nicht, also wenn beispielsweise Toronto nicht gut ins Turnier kommt oder auch DC, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die Refs und auch Montreal da ganz gute Möglichkeiten hätten.
Es wird sich zeigen und wie du schon sagtest, die Gruppe ist mit die interessanteste von allen.
Ja, wir gehen mal die anderen 3 Gruppen auch noch schnell durch. Gruppe D ist Real Salt Lake, Sporting Kansas City, die Rapids und Minnesota. Ja, also an sich eigentlich auch eine ganz spannende Gruppe. Nicht ganz so spannend wie Gruppe C, aber spannender als Gruppe B, würde ich behaupten. Da haben theoretisch, außer die Rapids, alle auch irgendwie die Möglichkeit oder die Chance, eines der besten zwei Plätze in der Gruppe zu belegen und dann weiterzukommen. Wen würdest du da in dieser Gruppe als Seed 1 und 2 einordnen?
Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es tatsächlich nicht, weil diese Konstellation auch sehr spannend ist. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, hey, Resort Lake macht es. Lustigerweise sehe ich gerade, die sind dreimal erst genannt. Theoretisch war es also dreimal das Heimteam. Hat aber null Aussagekraft. Ich gehe tatsächlich mit Minnesota. Ich sag, die trotzdem der floridanischen Hitze und werden erst in Gruppe D.
Ja, durchaus realistisch. Ansonsten, ja, Real Salt Lake vielleicht doch, die können durchaus überraschen. Spotting, müsste man gucken. Ich glaube, Vincent würde natürlich Spotting sagen, aber mal abwarten.
Ja, klar wird Vincent Spotting sagen, ja, das kannst du locker schaffen, definitiv. Wenn die Spieler fit sind und sie gut reinkommen, warum nicht?
Dann haben wir...
Gruppe E darfst du machen?
Genau, Gruppe E wollte ich gerade sagen. Atlanta United, Cincinnati, die New York Red Bulls und Columbus Crew. Wen würdest du da sagen?
Angesichts der Tatsache, dass ich Anfang der Saison gesagt habe, wenn Nashville gewinnt und Atlanta die Playoffs verpasst, was man da ja rein interpretieren kann, muss ich Atlanta sagen. Ich weiß nicht, ob die MLS fertig gespielt wird. Von daher Atlanta. Kostet es, was es wolle. Ich will nur meine Wettschuld nicht einlösen. Nein. Ich bin da durchaus realistisch. Martinez ist dann noch verletzt. Es wird schwer für Atlanta. Klar, Wetter ist ein Vorteil. Ich gehe mit den Red Bulls. Weil ich einfach denke, die haben sich jetzt über den Zeitraum gefasst. Die haben die nötige Qualität und die nötige Konstanz, die anderen drei Teams zu ärgern.
Ich hoffe es, aber ich weiß auch, wie sie sich gerne mal bei solchen Veranstaltungen anstellen. Weiß nicht, vielleicht gibt's ja doch eine Überraschung und Cincinnati dreht jetzt vollkommen auf. Realistisch gesehen würde man wahrscheinlich tatsächlich sagen Atlanta oder die Red Bulls. Aber ich kann mir vorstellen, das könnte eher noch die Gruppe sein, wo es Überraschungen gibt. Und dann haben wir noch Gruppe F mit dem LAFC, LA Galaxy, Houston und die Portland Timbers.
Ich glaube, jeder hier draußen kennt die Antwort von uns jetzt. Welches Team wir die Daumen drücken?
Was heißt Daumen drücken, wo wir es eher vermuten?
Ja, wo wir es eher vermuten, ja, aber wenn ich mir jetzt ein Team aussuchen dürfte und da, bei sowas muss ich halt auch Sympathie entscheiden, dann ist es halt Houston.
Wirklich? Ich würde die Timbers nehmen.
Ganz dünnes Eis.
Ja, sehr gut, aber ich weiß nicht. Also.
Nein, also bei aller sportlichen Rivalität LAFC muss sich ja nicht durchsetzen. Sie werden sich auch durchsetzen, da die Galaxy, klar, sie haben Chris Pavon. So die Frage, inwieweit der einnetzen wird. Und Chicharito. Wenn die funktionieren, wird's gefährlich, aber ich gehe eher davon aus, dass LAFC einfach quantitativ so gut ist für die drei anderen Teams. Dennoch hoffe ich, dass Houston am Ende oben stehen wird.
Nee, würde ich nicht so mitgehen, aber ist eine Meinung, die ich zumindest akzeptieren kann.
Ja, was denkst du?
Denken her würde ich sagen LAFC.
Yes, sag ich doch
wünschen
auch.
Würde ich sagen Timbers. Einfach weil Houston, ich weiß nicht. Also die tauchen seit Jahren irgendwo im Nirgendwo herum. Und das ist, weiß ich nicht, würde ich dann auch nicht so richtig nice
Houston
finden.
Wird leider keine Chance haben.
Ja, so viel erstmal zu den Gruppen. Danach, wie gesagt, geht es dann noch in die Knockout-Phase. Und die Knockout der besten 16. Gefolgt von den Halbfinals und das Finale. Das
besten 8.
Ja, genau. Letzten 8, dann die letzten 4 Semifinals und das Finale am 11. August. Das heißt, es wird roundabout einen Monat. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Nee, am 6. geht's ja schon los. Aber ein bisschen mehr als einen Monat wird gespielt. Danach geht es dann zurück in die Heimatstädte. Und da startet man dann wieder regulär mit der MLS. Was ja interessant ist, weil im August normalerweise so die erste Hochphase anfängt. Man hat die ersten Trades nochmal im Sommer machen können und startet sich so langsam dabei, die Playoff-Vorbereitungen anzuleiern. Das wird dieses Jahr, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil es vermutlich kaum ein Team gibt, was sich so weit absetzen kann schon vorher, dass schon sehr früh klar ist, wer auf jeden Fall in den Playoffs ist. Also wahrscheinlich wird sich alles bis zum letzten Spieltag hinausziehen.
Denke ich auch.
Jetzt ist die Frage, gibt es zum MLS-Turnier noch irgendwie groß was zu sagen? Eigentlich nicht, oder?
Vielleicht die Anstoßzeiten, die gerade für uns ein bisschen fanfeindlich so auszudrücken sind.
Naja, die sind halt...
Also da hat es ja einige Zeiten dabei, die ja tatsächlich zum Teil auch 9 Uhr morgens sind. Amerikanische Zeit.
Ja, das ist halt für den amerikanischen Markt ausgelegt, obwohl es natürlich 9 Uhr morgens auch absurd ist.
9 Uhr morgens ist tatsächlich absurd, vor allem unter der Woche kann ich gut während der Arbeit, könnte ich es in Erwägung ziehen, der Zone aufzurufen, sofern die das übertragen würden und ich gerade keinen Termin habe, könnte ich es anschauen.
Ja, für diejenigen, die noch im Homeoffice
tun, wenn man Arbeitszeit Fußball
die
schaut.
Noch im Homeoffice sind, geht es dann auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und danach gibt es noch ein anderes Turnier, was mit Fußball zu tun hat, über das wir noch kurz reden könnten. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Daniel ist weiter noch mit dabei und es geht noch ein bisschen um Fußball. Endlich wieder. Auch die NWSL startet wieder mit Fußball. Das heißt wieder, sie haben ihre Saison ja noch gar nicht starten können, weil während sie noch in der Vorbereitungsphase waren, ganz am Anfang ihrer Vorbereitungsphase, trat die Situation mit Covid-19 auf, weshalb man gar nicht erst anfangen konnte zu spielen. Doch die NWSL beginnt sogar vor der MLS zu spielen, auch mit einem ja turnierähnlichen Konstrukt, nennen wir es mal. Und das Ganze findet im Stadion von Real Salt Lake, beziehungsweise vom Utah Royals FC statt. Und auch da haben alle Teams 3 bis 4 Spiele, außer ein Team. Und das ist jetzt diese Geschichte von einer Bar in Orlando. Orlando Pride wird nicht am Turnier teilnehmen, weil sie Covid-19-Infizierte haben. Mehrere, Es ist keine genaue Anzahl wirklich genannt und es sind natürlich auch keine Namen genannt worden. Aber Folgendes ist passiert. Einige Spielerinnen aus dem Team sind in eine Kneipe gegangen und haben dort Dinge gemacht, die man halt in so einer Kneipe macht. Und haben sich dann mit Covid-19 infiziert. Ich glaube, Daniel haut gerade den Kopf gegen den Tisch, oder?
Ja.
Und ja, nachdem dann bekannt war, dass sie infiziert sind, zuerst hatte die NWSL gemeldet, dass es ein Team gibt, in dem es Infektionsfälle gibt. Kurz danach veröffentlichte auch Orlando dann die Meldung, dass es sie betrifft. Sie nehmen nicht am Turnier teil, einfach weil das gesamte Team jetzt in Quarantäne ist und das Turnier startet halt, wie gerade eben schon mal gesagt, bereits am 27., das heißt in 2 Tagen. Beziehungsweise, wenn ihr am Freitag den Podcast hört, am Samstag beginnt das Turnier. Und ja, von einer Liga, die sowieso nur 9 Teams hat, fehlt jetzt 1, also 8 Teams nehmen daran teil. Und auch dort ähnlich mit einem Halbfinale oder mit einem Viertelfinale, Halbfinale und dann das Finale. Ähnlich wie es auch aus der MLS schon bekannt ist. An sich, das Spielformat ist selbstverständlich ähnlich. Alles findet in Utah statt, alle halten sich dort auch auf dann. Und ja, man kann nur hoffen, dass es keine weiteren Infizierten gibt, weil sonst wird das, glaube ich, nicht so richtig fein. Aber es ist schon ein bisschen traurig irgendwie, dass ein ganzes Team jetzt fehlen muss. Hattest du irgendwas davon mitbekommen, Daniel? Von dieser Covid-19-Situation bei Orlando?
Angesichts der Tatsache, dass ich meinen Kopf gerade auf den Tisch gehauen habe, kann man sich denken, nein. Ich habe zwar am Rande gelesen, dass es, glaube ich, bei Orlando, wie du schon sagtest, eine oder Covid-19-Infizierte gab. Das habe ich gelesen, wie gesagt, aber warum das Ganze war, da kann man wirklich sagen, hey, habt ihr dermaßen verdient, nicht am Turnier teilzunehmen. Ich meine, es sind die größten Kameradenschweine, diejenigen, die in der Bar waren. Und wenn es nur eine Handvoll ist, damit schaden die ihrem kompletten Team. Und das war doch klipp und klar die Konsequenz. Oder die Konsequenz war doch bewusst, was passiert, wenn sie in diese Bar gehen und Covid-19 kriegen. Und die müssen nicht denken, hey, wir kriegen schon kein Covid-19. Weil jeder kann es kriegen. Von daher verstehe ich da diese Leichtsinnigkeit der ganzen Damen nicht.
Kleine Ergänzung übrigens noch. 6 Spielerinnen sind infiziert. Das ist auch der Grund, warum das Team komplett rausgenommen ist, weil mit 6 Spielern schon weniger im Kader hast du sowieso schon ein Problem. Und natürlich, das ganze Team muss jetzt in Quarantäne. Aber ja, das ist tatsächlich arg zu kritisieren. Ehrlich gesagt kann ich mir aber vorstellen, dass das auch, dass es ähnliche Situationen auch in der MLS geben wird. Auch in der MLS hatten wir ja schon, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, Infizierte. Darunter zum Beispiel, ich glaube, mindestens 2 Infizierte bei Atlanta. Muss man gucken, wie sich die Teams und auch die Spieler verhalten. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es vielleicht sogar die Situation gibt, dass sich der ein oder andere Spieler dann doch mal rausschleicht aus dem Resort und sich da mit Menschen trifft, die er vielleicht nicht treffen sollte. Schwierige Situation, saudumm in dem Fall, leider auch, weil es in dem Fall das ganze Team die Teilnahme kostet. Und ja, das ganze Turnier wird übrigens gehen bis zum, jetzt habe ich die Seite leider wieder verblättert, bis Mitte Juli auf jeden Fall. Und um genau zu sein, bis zum 26. Juli. Da sind dann, ist dann im Rio Tinto Stadium das Finale zwischen hoffentlich guten Teams, die nicht infiziert sind. Die USL übrigens, hast du da gelesen, was dort passiert ist?
Nein, auch nicht. Ich hatte in letzter Zeit leider wenig Zeit, mich darüber zu informieren.
Es ändert sich ja auch alles immer sehr schnell. Bei der USL gibt es eine Entwicklung es gibt noch nichts Festes, aber die Spielergewerkschaft dort hat auch bekannt gegeben, dass sie einverstanden sind, dass die Teams wieder spielen dürfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich vermute ehrlich gesagt, dass die Teams auch schon so langsam wieder im Training sind. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis es in der USL wirklich vorangeht. In den anderen Ligen, sieht es noch ein bisschen weniger enthusiastisch aus. Dazu muss man aber auch sagen, es gibt gerade in den USA gibt es sehr, sehr hohe Raten noch, die ganz klar auch die Entscheidung machen, dass man im Augenblick noch nicht spielen lässt. Von daher ist auch die Entscheidung der MLS, es an einem Ort zu zentrieren, vielleicht gar nicht so schlecht, weil man sonst natürlich immer die Problematik hätte, dass die Spieler von A nach B müssen und sich dann theoretisch zumindest auch anstecken könnten. Also sei es, wenn sie mit dem Bus fahren würden, wenn sie mal aufs Klo wollen und da auch andere Gäste sind und man keine Maske trägt, wenn man gerade dumm ist. Oder mit dem Flugzeug fliegen ohne Klimaanlage ist, glaube ich, nicht so fein. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Von daher wäre auch das theoretisch zumindest möglich. Es scheint also alles nicht so ganz leicht zu sein, oder?
Harte Zeiten erfordern und harte Maßnahmen, sage ich dann nur. Ich meine, ja, man kann es jetzt halt nicht ändern, man muss es so hinnehmen, wie es ist. Sag ich da nur.
Ja, das stimmt. An sich finde ich es auch besser, wenn man als Liga die Verantwortung für seine eigenen Spieler und auch die Fans und die Mitarbeiter übernimmt und sagt, so, wir machen das lieber vorsichtig. Man macht nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern dort vor Ort, nur die Teams und passt dann auch auf sich auf und dementsprechend auch eine klare Handlung der NWSL. Orlando darf nicht teilnehmen oder wird nicht teilnehmen, das war auch eine Entscheidung von Orlando selbst. Von daher, ja, man kann eigentlich durchaus optimistisch gehen, dass zumindest im US-Fußball noch ein bisschen Verstand herrscht. Aber ich glaube, viel mehr Infos gibt es bis dato gar nicht mehr. Oder habe ich irgendwas vergessen? Dinge aus der Welt des US-Fußballs?
Aus der Welt des US-Fußballs tatsächlich nicht.
Aber du wolltest noch was zur Frauen-WM kurz sagen, oder?
Ja, und zwar können wir jetzt endlich unseren Urlaub buchen für 2023, denn heute wurde bekannt gegeben, wo die Fußball-Frauen-WM 2023 stattfinden wird. Und zwar nein, in Australien bzw. in Neuseeland. Ich persönlich bin ein großer Fan von den Ländern. Einfach, weil sie brutal schön sind. Ich war da noch nie. Aber wenn es die Zeit hergeben sollte, wer weiß, ich war nicht abgeneigt. Du, Anne?
Endlich doch mal das Finale der US-Frauen sehen. Ich hab's ja, für Paris hatte ich keine Karten bekommen. Nett wär's schon.
Nett, nett. Man kann sich unterhalten.
Wunderbar. Ich glaube, mehr gibt's im Augenblick auch noch gar nicht zu sagen.
Doch, wir müssen eine Sache noch klären.
Erzähl.
Wer gewinnt das Turnier? Das haben wir vorhin nicht geklärt, die Frage.
Ja, ich glaube, weil das super schwierig ist, weil es kommt, glaube ich, nicht darauf an, was sonst die starken Teams sind, sondern da kann ich mir vorstellen, kann das ein super guten Überraschungssieger geben. Ganz schwierige Sache. Ich sag das Team, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, und das sind die Refs. Bruce Arena macht das.
Interessant, ich gehe mit Toronto.
Oh, interessant. Selbe Gruppe.
Eben.
Wir werden sehen. Am Ende gewinnt dann Nashville.
Solange Atlanta weiterkommt, ist mehr. Kann jeder gewinnen.
So, dann können wir gleich die gleiche Frage auch noch für die NWSL stellen. Wer gewinnt?
Nicht Orlando.
Ja, das ist auf jeden Fall eine These, die ich unterstützen würde.
Ja, es ist eine gute Frage, wer da gewinnt. Weil, wie du schon sagtest, die Qualität hat halt wenig Aussagekraft.
Ich gehe schon mal voran, mach's dir ein bisschen leichter. Ich sage Sky Blue aufs FC. Nicht, weil ich wirklich glaube, dass sie es gewinnen, sondern einfach nur, weil ich es hoffe. Da hätte ich einfach Bock drauf. Vermute aber, ehrlich gesagt, in dem Fall, es wird einen Vorteil für die User Royals geben. Aber auch immer sehr stark ist North Carolina mit dabei. Ich vermute fast, die beiden werden ziemlich oben mitspielen.
Komm, Portland.
Portland Thorns.
Ich weiß es nicht. Ich kenne mich leider in der NWSL zu wenig aus. Aber ich würde es Portland gönnen.
Naja, dann haben wir doch schon unsere Einschätzungen und dann werden wir ja mal gucken, wie es vonstatten geht. Übrigens, die NWSL-Spiele scheint man auch auf Twitch sehen zu können. Also wer Interesse hat und sowieso gerade Langeweile hat, gerne einfach mal einschalten. Ansonsten gibt es sie ja auch immer bei YouTube beispielsweise mit anzusehen. Dann vermisst man den Fußball nicht zu sehr. Gut, das soll es aber von dieser Folge gewesen sein. Gebt uns gerne Anregungen und Themen, was wir beim nächsten Mal besprechen sollen. Vielleicht haben wir heute auch was super Wichtiges vergessen, was uns wie die Schuppen dann von den Augen fallen wird, wenn ihr es schreibt. Deswegen schreibt es uns. Wie immer erreicht ihr uns bei Facebook unter News, US Soccer News, auf Instagram als MLS Supporters Germany, genauso auch auf Twitter und auf Twitter auch als US Soccer News.
Ich habe noch was ja. ganz ganz Wichtiges. Es wurde kommt. Vor... Weißt du, was kommt?
Nee.
Und zwar wurde das vor geraumer Zeit bekannt gegeben. Um genau zu sein, vor 8 Tagen haben die Sounders eine Mitteilung veröffentlicht.
Ja, eine Trauer. Das, also, ich habe es nicht gesagt. Es macht mich traurig.
Ich war seit 3 Monaten nicht mehr draußen. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr mit Freunden gemacht. Gut, jetzt am Wochenende bin ich auf den Geburtstag. Aber dann lese ich diese Meldung. Und alle meine Sorgen waren weg. Sie waren weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Harry. Shit, und ich habe es nicht mal geliked. Beendet nach dieser Saison seine Karriere. Nach 7 Jahren. Gut, an Rudi Völler würde jetzt sagen, hat der Fußball nie geliebt. Ich persönlich sage, danke, Harry Ship.
Damit endet die Folge. Das ist einfach nur noch traurig. Tschüss.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.